Ja, es ist so eine Stärke und sowas Bewundernswertes, wenn man in schwierigen Zeiten des Lebens und auch nach vielleicht unerklärbaren und schwierigen Vorfällen so ein Trotzdem auf die Lippen bekommt und sagt, aber trotzdem werde ich den Herrn preisen. Trotzdem, ich stehe auf, ich gehe weiter und ich lasse mich nicht abhalten. Trotzdem preise ich den Herrn. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen in einen Psalm, der von David ist, wo einige Ausleger sagen, das war eine Situation, als sein Sohn Absalom sich gegen ihn entschlossen hat zu arbeiten, eine Revolution angezettelt hat, als David schon König war und so ihn vom Thron stürzen wollte. Also sein eigener Sohn, der sich gegen die Wand wendet. Was für ein Schmerz für einen Vater, sowas zu erleben, dann noch mit der Verantwortung, König zu sein über Israel. Und so David war in einer schwierigen Situation. Und wir sehen in diesem Psalm, den ich gleich mit euch anschauen möchte, dass Gott uns wirklich ausrüsten möchte, ein Leben im Sieg zu leben. Ein Leben im Sieg zu leben. Ist auch der Titel von unserem Monatsblatt. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist bestimmt ein guter Einleitungsartikel auch drin. Und der heißt genauso, im Sieg leben. Weil Gott will nicht nur, dass Deutschland Weltmeister wird. Nein, Spaß. Er will vor allen Dingen, dass du im Sieg lebst. Ja. Er will, dass du ein siegreiches Leben leben kannst. Dass du nicht um alles herumkommst. Ja. Nicht kein Tal auslassen musst. Wir müssen durch Dinge durchgehen, natürlich. Und unser Leben verläuft nicht immer oben. Aber wir sollen von Sieg zu Sieg gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und da möchte Gott uns führen und uns ausrüsten, so ein Leben zu führen. Und den Schlüssel dazu, zu einem Leben in diesem Sieg, finden wir in Psalm 103. Ein bekannter Psalm, vielleicht kennen ihn einige von euch, von David: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Dieser Psalm beginnt mit einem interessanten Aufruf, einem Befehl: Preise den Herrn, oder manche Übersetzungen: Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn. Und diese wichtige Information da drin ist, dass worauf wir uns fokussieren und was wir anbeten, was wir loben, dass es eine Entscheidung ist von uns Menschen. Wir können uns dazu entscheiden, so wie David hier seine Seele auffordert, in seiner Schwierigkeit, in seinen Problemen, in dieser Revolution seines Sohnes, aber lobe den Herrn. So Anbetung, Lobpreis, Fokussierung auf Gott ist nicht eine Sache von Gefühlen, von hey, es läuft alles gut, jetzt lobe ich mal, sondern es ist eine Sache von einer Entscheidung, nicht mehr und nicht weniger, eine einfache Entscheidung. Manchmal fällt die einem sehr leicht, ja, alles läuft glatt und ja, ich lobe mal, ich danke dem Herrn, das Leben ist schön. Manchmal ist es sehr schwer, sehr, sehr schwer, zu loben, aufzustehen, zu preisen, sagen: Gott, aber ich danke dir und ich preise dich trotzdem und ich bete dich trotzdem an. Der Impuls, der Befehl kommt hier von dem menschlichen Geist an die Seele, hier in David: Lobe den Herrn, preise den Herrn. Und es ist keine Bitte, kein Wunsch nach dem Motto: ja, liebe Seele, wenn es dir gerade gut geht, ja, wenn gerade alles okay ist, dann lobe den Herrn, sondern nee, es ist echt ein klarer Befehl. So, Seele, stehe auf und lobe den Herrn. Ja, preise ihn, danke dem Gott, der dich gemacht hat und der dir viel Gutes getan hat. Kurz zum Hintergrund, wie das denn funktionieren kann, jetzt, dass der Geist, der menschliche Geist zur Seele spricht. Ja, wie, was ist denn da, wo ist denn das hier genau? Ja, ich sehe nur Körper und weiß von der Seele, was ist mit dem Geist los? Ist irgendwie ein bisschen spooky vielleicht für manch einen, aber keine Angst, ist nichts Schlimmes. Der Hintergrund ist, dass die ersten Menschen geistlich sterben mussten, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Adam und Eva haben entschieden, von der Frucht im Garten zu essen und haben damit ausgedrückt: Gott, wir vertrauen dir nicht mehr. Gott, wir denken, es gibt noch mehr, als du uns versprochen hast. Gott, wir nehmen die Frucht und wir gucken mal, was noch passiert. Wir glauben, es gibt noch mehr. Und sie haben sich damit von Gott losgesagt. Und Gott hat gesagt: an dem Tag, wo ihr essen werdet von der Frucht, müsst ihr sterben. Und sie sind gestorben. Nicht körperlich, nicht physisch, die haben dann weitergelebt, aber geistlich sind sie gestorben. Geistlich, das heißt, ihre Kommunikationsplattform zu Gott, die ist verkümmert, die ist gestorben in diesem Moment. Und seitdem ist das so. Und so kommen wir Menschen auf die Welt, als geistlich Tote in dem Sinne, dass wir keine Beziehung haben, erstmal natürlicherweise zu Gott. Aber, das große Aber, seit Jesus, Gottes Sohn, von den Toten auferstanden ist, können Menschen von Neuem geboren werden, weil er zuvor noch die Sünde weggeschafft hat durch seinen Tod am Kreuz. Er hat den Tod überwunden, den Tod besiegt und hat damit klargemacht, jetzt kann jeder Mensch, der Jesus selbst annimmt, in sein Leben aufnimmt, von Neuem geboren werden, kann ein neuer Mensch werden. In Johannes 3 lesen wir davon, eine neue Geburt, dass man die erleben kann. Und das passiert hier drinnen, oft ganz unspektakulär, unbemerkt, aber es passiert. Du bist ein neuer Mensch, wenn du Jesus annimmst. Und ich glaube, viele, die hier sind, ich weiß es von vielen, die haben das schon gemacht und sind von Neuem geboren worden, haben ein neues Leben bekommen im Geist. Und seitdem ist diese Kommunikationsebene wiederhergestellt zu Gott. Und man kann jetzt wieder Gottes Stimme hören, so wie es ursprünglich auch gedacht war im Garten Eden. Und man kann jetzt wieder mit Gott sprechen, so. Und man weiß, es kommt an. Ja, es ist nicht nur so bis zur Decke, sondern ich weiß, wenn ich spreche, wenn ich bete, Gott hört mein Gebet. Diese Kommunikationsebene, der Geist ist wiederhergestellt. Und dieser Geist arbeitet ganz eng zusammen mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, ja. Und kann jetzt diese Seele einfach auch mal Befehle geben. Das ist das Schöne daran. Ein neugeborener Mensch ist nicht mehr so emotionsgesteuert, so, oh, heute fühle ich mich echt nicht nach Preisen, nach Lobpreis. Ich bin zwar hier im Gottesdienst, aber irgendwie oh, mehr so aus Pflicht und nee. Aber weißt du, deine Chance ist, dass du jetzt sagen kannst, hey, meine Seele, du hast keinen Bock gerade, aber ich, dein Geist, ich befehle dir, steh auf und lobe den Herrn. Es ist wieder Sonntag und morgen kann man es auch machen am Montag und so weiter. Das ist so gut, dass wir im Geist lebendig geworden sind und jetzt wieder die Seele auffordern können, auch wenn es der Seele gerade nicht so gut geht. Ja? Hey, meine Seele, preise den Herrn. Gott ist immer noch gut. Er ist immer noch auf dem Thron. Er ist immer noch Gott. Steh mal auf und preise ihn. Ja, und ein gutes Hilfsmittel ist der Lobpreis, den wir auch haben und machen, sag ich mal so, ja, den wir auch gleich nach der Predigt, nach dem Abendmahl zusammen haben werden, mit der Musik zusammen. Das hilft total. Und das ist übrigens auch zu Hause hilft das auch. Also so, es gibt wunderbare Musikplattformen, die ihr bestimmt alle kennt, und wo man Knöpfe drücken kann und wo einfach mal eine Lobpreis-Playlist abläuft und wo ich mein Auto erfüllen kann mit Lobpreismusik und mein Zuhause morgens, wo ich gar nicht das Radio immer anschalten muss und die Nachrichten des Tages hören muss, was schon alles passiert ist an diesem kurzen Tag, sondern ich kann mit Lobpreis mein Haus erfüllen und kann schon in die Anbetung auch so reinkommen, meine Seele so mitreißen lassen, mitnehmen. Und ich habe gemerkt, das ist schon ein Unterschied, was so zu Hause läuft. Also ob da läuft so, Lord, I give you my heart, ja, so, ja, ich gebe dir alles. Oder it's my life, so, es ist mein Leben und ich lebe es für mich und mal schauen, was noch geht und ich und so. Also ich sage das nicht als Gesetz, ne? Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist so, wir können alles hören, alles aufnehmen und kennenlernen und so. Aber es geht hier um eine Herzensausrichtung. Und ich möchte sagen, wir können zu Hause oder im Auto, wir können uns ausrichten, unser Herz ausrichten, unsere Seele auch ausrichten auf Lobpreis, auf diesen lebendigen Gott. So, das ist einfach, dass wir ein Hilfsmittel haben, wo Gott sagt, ey, ich möchte dich reinziehen in meine Gegenwart, in deinem Alltag. Genau. Lobe den Herrn, meine Seele, preise den Herrn, danke Gott. Und wir richten unser Herz auf im Lobpreis aus auf diesen Geber aller guten Gaben. Gott, von ihm kommt alles Gute, ja, alles Gute, was du und ich, was wir bisher erlebt haben in unserem Leben, es ist ein Geschenk von ihm. Oft empfangen wir es durch andere Menschen und dann erkennen wir nicht direkt, dass es von Gott war, ja. Jemand hat mir was Gutes getan, ein Arzt hat mir geholfen, irgendwas ist passiert, was gut war und wir denken, ja, das war ja ein Mensch, der hat mir ja geholfen. Aber wisst ihr, wenn wir verstehen würden oder wenn wir verstehen, oh, dass das ist Gott ist, von dem alles Gute kommt, was wir empfangen im Leben. Das ändert die Perspektive so stark und das macht uns auch Hoffnung für die Zukunft. In Kolosser 1,17 steht, er, Jesus, ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus war schon immer da und es besteht alles durch ihn. Das ganze Universum wird durch Jesus Christus zusammengehalten, heißt es in diesem Kolosser-Vers. Alles wird zusammengehalten durch Jesus Christus. Und er ist vor allem und über allem. Das heißt, das erkennen wir im Lobpreis, das bekennen wir auch. Wir sagen, Gott, es kommt alles von dir. Ah, ich verstehe, ich preise dich dafür, für alles Gute, was du mir gegeben hast. Es kommt alles von dir. Und es wird auch weiterhin so sein, dass alles Gute von dir kommen wird in mein Leben rein. Und weil David im Psalm das auch so wichtig findet und sagt, hey, wenn du dich auf deinen Schöpfer Gott, auf deinen Vater im Himmel fokussierst, ja, wenn du zuerst ihn preist und deine Seele aufforderst, preise den Herrn, er ist gut, dann klärt das so vieles andere. Dann bekommen wir einen klaren Blick auf die Dinge, wie sie wirklich sind und auf die wichtigsten Dinge. Und deswegen sagt David dann nochmal, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Vergiss nicht. Der Lobpreis beginnt, indem wir uns erinnern an das Gute. Man erinnert sich zum Beispiel durch Aufschreiben an Dinge. Also ich schreibe mir wichtige Dinge auf. So Termine trage ich mir ein, damit ich sie nicht vergesse und die einhalte, weil die mir wichtig sind. Wir führen ein Buch, Bücher über unsere Töchter, wo wir aufschreiben, Gott, was wir erlebt haben mit ihnen, was uns begeistert an ihnen, oder wo wir auch empfinden, dass Gott ihnen schon was sagen möchte, was geben möchte, was wir ihnen nachher zeigen können, weil es für uns wichtig ist. Ich habe auch ein kleines Buch, wo ich immer wieder mal was reinschreibe, so alle paar Wochen mal schreibe ich rein, was ich mit Gott erlebt habe oder was mich gerade besonders begeistert, und so ein paar von den guten Dingen, die ich erlebe, so mit ihm, so ein paar Highlights auch. So das hilft mir, dass ich mich daran erinnere. Also vielleicht ist auch ein Tipp für den einen oder anderen, sich so ein kleines Heft zuzulegen und aufzuschreiben, weil wisst ihr, es gibt auch die Täler, wisst ihr, ja, man geht auch mal durch Tiefen und es ist nicht immer einfach. Und wie schön ist es dann, sich sein Buch zu nehmen, sein Heft zu nehmen und reinzuschauen und zu merken, ach, ist noch gar nicht lange her, da hat der Herr ja zu mir gesprochen, da habe ich ihn ja erlebt, da habe ich ein Wunder gesehen. Ach cool, ich lese es hier, ich habe es schon wieder vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und auch Gemeinschaft ist auch noch so ein Hilfsmittel, sodass wir nicht alleine durchs Leben gehen als Christen, sondern einander anfeuern und einander auch fragen und auch erzählen, sagen, hey, in meinem Leben, das hat Gott gemacht, ja, Gott ist gut und das will ich erzählen, davon will ich teilen, das will ich teilen. Dafür sind wir auch da, miteinander und sind nicht allein unterwegs, dafür sind wir in Kleingruppen als Gemeinde unterwegs, um uns anzufeuern, zu ermutigen, um uns stark zu machen. Und nun, wenn wir auf diesem, ich sag mal so, Berg der Anbetung sind, ja, nur bildlich gesprochen, aber wenn wir so, oh, wir preisen den Herrn, wir danken ihm, unser Herz ist erfüllt mit Dankbarkeit und wir freuen uns über das Gute, was er gemacht hat, dann entdecken wir von da ausgehend zwei ganz wichtige Wahrheiten. Die eine Wahrheit betrifft Gott selbst und die andere Wahrheit betrifft uns. Und die eine Wahrheit ist, dass Gottes Name ist, ich bin. Jahwe, so stellt er sich vor, seinem Volk Israel, dem Mose am Anfang, und sagt, ich bin der ich bin. Ich bin einfach wie ich bin unveränderlich. Und hier im Psalm heißt es, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Gott vergibt alle unsere Sünden. Das ist die allerbeste Nachricht, weil Sünde und Schuld trennt uns von Gott. Das ist, was dazwischen ist, das ist die Mauer. Und Gott sagt, ich habe in Jesus gesorgt dafür, dass die Sünde keine Rolle mehr spielt, dass du einfach frei bist. Er vergibt alle Sünden, die großen und die kleinen, was auch immer große und kleine Sünden sind. Ja, das beurteilen wir ja manchmal ganz gerne und sagen, das war jetzt schlimm, das war nicht so schlimm. Aber Gott vergibt es einfach alles. In diesem Es ist vollbracht von Jesus am Kreuz ist alles drin, alles inklusive. Die Sünden der Vergangenheit, die Sünden von heute und die Sünden von morgen sind alle drin in diesem Es ist vollbracht. Er hat schon dafür bezahlt. Da muss keiner mehr dafür bezahlen. Dieser Preis ist bezahlt ein für alle Mal. Wie schön ist das? Was für eine Freiheit ist das? Und Gott sagt, hey, bring einfach, wenn wieder mal was passiert an Sünde, an Schuld, bring es einfach zu mir, okay? Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, 1. Johannes 1, Vers 9, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wisst ihr, er reinigt uns, wenn wir die Sünde bekennen, aber vergeben hat er sie schon längst. So, er vergibt uns, weil er hat es schon in Jesus dafür bezahlt. Aber wir sollen sie bekennen und zu ihm bringen, weil wir sollen sie loswerden. Wir sollen sie ja ans Kreuz bringen. Und wenn wir sie behalten und nicht bekennen und nicht loslassen, dann lassen wir sie auch nicht am Kreuz. Ja, so, es kann nur entweder am Kreuz oder bei uns selbst sein. Deswegen das Bekennen und das Sünde zu Gott bringen. Aber die Vergebung ist geklärt. So, das ist absolut geklärt, ein für alle Mal. Da muss man auch nichts mehr sich wiederbringen lassen, auch nicht vom Teufel, von dem Feind, der manchmal so sagt, hey, schau mal, das war doch ziemlich schlimm, was du damals gemacht hast. Meinst du, Gott hat das wirklich vergeben? Meinst du, diese große Sache, die gilt auch dafür? Dafür gilt das Kreuz auch? Und er versucht uns Dinge so ein bisschen zuzuschieben, dass wir es wieder nehmen. Und wir können sagen, in Jesu Namen, nein, es ist vollbracht, es steht im Wort. Jesus hat recht, er hat noch nie gelogen. Ja, und hier steht es im Psalm schon, im Alten Testament, er vergibt mir alle meine Sünde. Es ist alles am Kreuz. Es ist einfach da. Wir müssen es nicht mehr nehmen. Wir sind komplett abgetrennt davon. Und dann dieser Satz, der auch herausfordernd ist, er heilt alle deine Krankheiten. Und gleich, und das ging mir auch mal lesen, so, aber dieses Aber, was aufsteigt in einem, kennt ihr das? Aber, meine Realität, ich erlebe doch, dass nicht alle Menschen geheilt werden. Und manche erst im Himmel, ja, dass sie diese Heilung bekommen, die sie sich so sehr wünschen. Und da gleich kommt dieses Aber, und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt natürlich, das ist die menschliche Realität, das ist die Welt, in der ich lebe, in der wir leben, aber darum geht es an der Stelle gar nicht, wisst ihr? Auch wenn das eine Diskrepanz hervorruft, natürlich, eine innere Zerrissenheit hervorruft. Aber hier geht es darum, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, ich bin der Heiler. Und er sagt, ich bin der, ich bin. Ich heile alle Krankheiten. Das kann ich und das will ich und das ist meine Art, das zu tun. Ich möchte jetzt nicht über das andere Thema reden, warum die Fragezeichen bleiben. Ja, das ist ein anderes Thema. So, warum dann nicht vollkommen Heilung hier und jetzt überall und so. Aber Gott ist der Heiler, das ist die Wahrheit. Er heilt alle Krankheiten, ihr Lieben. Und deswegen beten wir immer wieder neu, auch nach Enttäuschungen beten wir neu und sagen, und wir glauben trotzdem. Und wir beten wieder, dass Menschen geheilt werden, dass sie gesund werden und dass Tote auferstehen. Wir beten wieder dafür und wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Weil er ist, wie er ist. Wisst ihr, Gott sagt, ich bin der ich bin. Ich bin Jahwe. Also er ändert sich nicht. Er ist einfach so. Und kein Mensch, keine Philosophie und keine Theologie kann ihn verändern. Er ist souverän, er ist nicht abhängig von uns Menschen, von unserer Meinung. Er ist nicht abhängig von einem Prinzip, von einem Naturgesetz, von irgendetwas. Er ist unabhängig von all dem. Wisst ihr, deswegen ist er Gott. Er ist über allem. Er ist, wie er ist. Er ist einfach, wie er ist. Und er sagt, ich vergebe alle deine Sünde und ich heile alle deine Krankheiten. Das ist, wie er ist. Und jetzt kommt die Krönung. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. So, das war Gott, diese eine Wahrheit, dass wir immer mehr verstehen im Lobpreis, in Anbetung. Wie ist Gott? Diese Größe, die wir nie ganz erfassen können, aber immer ein Stück mehr. Wie ist Gott? Aber jetzt kommt die Krönung, die uns betrifft. Er krönt dich mit Gnade und Erbarmen. Eine wunderschöne Krone. Ich weiß nicht, wer von euch das mag, so Kronen. Vielleicht sind das mehr so die Mädels, Prinzessin und so. Aber hey, so ein König mit einer Krone, so früher, wenn wir ein bisschen ein paar Jahrhunderte zurückdenken, ne? Hat auch was, oder? So, auf jeden Fall ist das das Bild. Und was diese Krone bedeutet, Gnade, möchte ich lesen aus den folgenden Versen, Verse 8 bis 12. Was heißt denn das, dass er dich mit Gnade krönt? Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Er hat uns mit seiner Gnade gekrönt. Und was seine Gnade ist, wird hier beschrieben in diesen wunderbaren Sätzen. Er ist gnädig, das heißt, er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und ehrlich gesagt, mir ist kein besseres Bild eingefallen, aber bei langsam muss ich einfach an eine Schnecke denken. Dieses langsame Tier, was so kriecht und was eigentlich gefühlt nie zum Ziel kommt. Ich weiß gar nicht, ob Schnecken Ziele haben, wo die hinwollen. Aber es ist so, die sind so langsam und wenn ich den zuschaue, bin ich echt genervt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen ungeduldig an der Stelle. Aber hey, ihr Lieben, ohne das Bild jetzt zu überspannen, aber Gott ist langsam zum Zorn, ja? Er ist langsam zum Zorn. Das heißt, wenn da etwas ist oder ein Mensch ist, der ihn eigentlich aufregt und sagt, oh, der Mensch, der macht schon wieder alles falsch, der haut völlig daneben, dann ist er langsam zum Zorn. Versteht ihr? Wir Menschen sind vielleicht dann so, oh, drauf, ja? Und irgendwie, vielleicht zumindest verbal, das geht überhaupt nicht, was du gerade machst. Und oh, und so. Und er ist langsam zum Zorn. Versteht ihr? So langsam. Richtig langsam. Und wisst ihr, ich glaube, dass das in den meisten Fällen, dass er gar nicht ankommt mit seinem Zorn. Ich bin mir sogar sicher, dass er in den meisten Fällen gar nicht ankommt mit seinem Zorn, weil er ist so langsam. Und bis dahin hat der Mensch schon längst gecheckt, ach, das war ja echt daneben. Ja. Und ich kehre um. Und Herr, vergib mir. Und ja, ich habe dir vergeben. Und schon wieder zurück. Weil er ist langsam zum Zorn. Nicht schnell, langsam. Okay, das ist wirklich wichtig. Und er ist groß an Gnade. Ja, groß an Gnade. Okay, stell dir was vor, was richtig groß ist. Und du sagst, ey, pff, das ist echt groß. So ist seine Gnade. Er zürnt nicht ewig. Er handelt nicht mit uns nach unseren Vergehen. Er hat sich von uns entfernt, so wie der Osten vom Westen entfernt ist. Was ist das denn für ein Bild? Der Osten vom Westen entfernt. Wir sagen, David, ja, toll. Osten, Westen, das ist unendlich. Das kannst du ewig spannen. Ja, der Osten vom Westen, das ist eine Unendlichkeit, die Entfernung. Das kannst du nicht messen. Ja, aber so ist es. So weit, wie der Osten vom Westen entfernt ist, hat er unsere Vergehen, unsere Schuld von uns entfernt. Das ist die wunderbare Nachricht von Gottes Liebe, von Gottes Gnade zu uns. Und es heißt hier, seine Gnade ist so übermächtig, so hoch der Himmel über der Erde ist. Das ist sehr hoch, oder? Der Himmel, den wir alle sehen, der über uns allen ist, so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über unserem Leben. Und das alles hat er so sichtbar gemacht in Jesus, in seinem Sohn Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, für uns Menschen. Da hat Gott gesagt, schaut mal, das ist meine Gnade, das ist meine Liebe zu euch Menschen. So stark ist es wirklich. Ich gebe meinen geliebten einzigen Sohn für euch, dass er stirbt, damit ihr ewig lebt, dass ihr frei seid, wirklich frei werdet. Ihr sollt in eurer Bestimmung sein. In eurer Bestimmung ist es, freie Menschen zu sein. Seine Gnade ist so groß. Und seine Gnade geht sogar noch weiter. Es ist nicht nur das Erlassen von Schuld und das nicht mehr Denken an die Schuld, sondern es geht noch weiter. 1. Korinther 9, Vers 8. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also Gnade ist noch dazu die Befähigung zu einem Leben. Zu einem Leben, in dem man alles hat, was man braucht und in dem man noch Gutes tun kann. Man kann noch dienen, man kann noch geben, man kann in seiner Bestimmung leben. Gottes Gnade will dich befähigen und ausrüsten, dass du alles tust, wozu er dich gemacht hat. Gottes Gnade ist nicht nur, jetzt ist die Schuld weg und dann lauf mal irgendwie weiter, sondern jetzt komm in deine Bestimmung hinein. Ich habe dich ausgerüstet, ich habe dich befähigt. Ja, du hast alles, was du brauchst zum Leben. Du hast mehr als genug. Du kannst sogar noch geben. Du kannst noch anderen Menschen dienen. Das ist Gottes Gnade. Und diese Gnade ist unsere Krone. Ja, das ist die Krone für alle die zu Jesus gehören. Mit dieser Krone krönt dich dein Gott. Und sagt, das setze ich dir auf, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn. Gnade geht von dir aus. Gnade geht von dir aus, zu anderen Menschen hin auch. So auch Menschen, die böse sind und die Böses tun, dass wir ihnen vergeben können. So vergeben können ist nicht so eine Sache wie ein Fingerschnipsen, ist nicht so einfach immer bei den größeren Dingen. Aber durch Gnade sind wir befähigt, auch wieder vergeben zu können. Und wir sagen, meine Sünde hat mein Gott entfernt von mir, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Hey, das mache ich mit deiner Schuld auch. Mein Bruder, meine Schwester oder mein Freund oder mein Feind. So, deine Schuld rechne ich dir nicht mehr an, die schmeiße ich auch so weit weg, wie der Osten ist vom Westen, weil das hat Gott mit mir auch gemacht. Und wir erbarmen uns über Schwache. Wir sind gekrönt mit Barmherzigkeit und wir schauen nicht auf Schwache runter und sagen, ach, selbst Schuld, ja, jetzt ist er hier und ist am Boden und ja, der hat so viele falsche Entscheidungen getroffen, so das sehe ich alles ganz klar, alles verkorkst, selbst Schuld und wir zeigen runter. Nein, wir gehen runter und sagen, wir erbarmen uns über den Schwachen und sagen, hey, kann ich dir helfen? Kann ich dich irgendwie aufrichten? Kann ich irgendwas für dich tun? Weil wir sind gekrönt mit Barmherzigkeit. Das ist unsere Krone. Und was ist diese Krone noch? Wie sieht diese Krone der Gnade einfach noch aus? Erlösung ist auch genannt, der dein Leben erlöst aus der Grube. Er ist der Retter immer und jederzeit. Und die Grube steht für den Tod. Die steht für eine Rettung von dem Tod und auch aus großer Lebensgefahr. Er ist der Retter aus diesen Dingen, aber Erlösung in der Bibel heißt vor allen Dingen Rettung für die Ewigkeit. Und das heißt, du hast Frieden mit Gott. Wenn du erlöst bist, Wenn er dich erlöst hat aus der Grube, heißt es vor allen Dingen, du bist sicher bei Gott und du weißt es. Du hast auch keine Angst mehr vor dem Tod, weil du hast Frieden. Du weißt, wo du hingehst. So diese große Angst ist zerbrochen. Und es ist sogar eine Vorfreude da auf Gottes Gegenwart. Es ist keine Todessehnsucht, das ist ein Unterschied. Aber es ist eine Vorfreude da auf dieses mit Jesus Zusammensein. Das vollkommene Leben in der Ewigkeit, im Himmel. Und mit diesem Frieden im Herzen bekommt das Leben auf dieser Erde eine ganz neue Qualität. Es lebt sich so viel schöner, wenn die Ewigkeit gesichert ist. Es lebt sich so viel leichter und befreiter, wenn man nicht mehr sich die ganze Zeit Sorgen machen muss um das, was dann kommt, wenn das Leben hier zu Ende ist. Man ist befreit von diesem Stress, alles hier erleben zu müssen, alles mitmachen zu müssen, alle Trends ausprobieren zu müssen. Man ist so frei, weil man weiß, das Allerbeste kommt ja dort oben. Und darauf freue ich mich so sehr. Ich bin gekrönt mit Erlösung, mit Erlösung. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Gott macht mich zufrieden und glücklich. Er sättigt mein Leben mit Gutem. Das heißt, es ist wieder ähnlich wie der vorige Punkt, ich muss dem Guten nicht nachjagen. Ja? Also ich soll vernünftig sein und leben und arbeiten und mich um die Dinge kümmern, aber ich muss nicht überall um mein Recht kämpfen und überall mich investieren und sagen, oh, hier brauche ich noch was und hier noch was und hier steht mir noch was zu und da schuldet mir jemand noch was und das muss ich nochmal einfordern. Sondern es ist einfach, Gott möchte dein Leben sättigen mit Gutem. Aber wenn wir ganz viel kämpfen für uns selbst, ist es schwer, dass er rankommt, weil dann machen wir es ja selber. Die Kunst ist, ihn ranzulassen und ihn kämpfen zu lassen. Wie gesagt, nicht falsch verstanden zu wissen, nicht auf die faule Haut legen und nichts mehr machen. Ja? Aber so in dieser Ausrichtung, Gott, du krönst mich mit Gnade und du sättigst mich mit Gutem, mein Leben mit Gutem. Und nun, und das ist auch ein krönender Abschluss, finde ich, die Gnade, dass wir mit Gnade gekrönt sind, bedeutet auch forever young, für immer jung. Wer träumt nicht davon? Ja, ich bin jetzt noch nicht mal 35, aber ist ein schöner Gedanke, für immer jung. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, heißt es hier. Das ist Gottes Zusage an den Lobpreiser. Ja, es ist Gottes Zusage an den, der gesagt hat, preise den Herrn meine Seele, ich richte mich auf dich aus, ich bete dich an, Gott. Dieser Adler, der in der Gegend um Israel herum gefunden wird, der Steinadler, der wird mit 40 Jahren alt und seine Federn werden schwer. Der hat so ein dichtes und dickes Gefieder, dass er träge wird zum Fliegen. Und es wird wirklich so schwer, dass er seine Flügel gar nicht mehr erheben kann und gar nicht mehr hochkommt. Und er hat auch gar keinen Appetit mehr, Beute zu fangen, die Mäuse und die anderen Tiere zu jagen, sondern er ist träge und lebensmüde geworden. Es kommt was dazu, was es noch schlimmer macht. Sein Schnabel wächst zu. Es kommt irgendwie so eine Harzflüssigkeit da irgendwo raus und der Schnabel wird immer länger, sodass er gar nicht mehr essen kann, ja, gar nicht mehr die Nahrung aufnehmen kann. Eine Phase, die ganz kritisch ist und die überleben auch nicht alle Adler, so mit 40 Jahren ungefähr, was ja schon auch ein Alter ist für ein Tier. Viele folgen dann einem besonderen Impuls. Sie rupfen sich selbst ganz kahl. Sie reißen sich dieses alte Gefieder aus und werden ganz nackt, eigentlich ganz unvernünftig für einen Vogel, der Federn braucht, um zu fliegen. Aber sie tun das einfach und sie wetzen auch ihren Schnabel ab, sodass er wieder eine ordentliche Länge hat, mit der man vernünftig was anfangen kann. Und nach ungefähr 3 Monaten sind neue Federn gewachsen. Nach ungefähr 3 Monaten kann der Adler wieder fliegen und auf Beutejagd gehen. Und er hat auch wieder richtig Lust dazu. Und er ist wieder unterwegs. Und weißt du, dieser Adler, der lebt dann noch so circa 30 Jahre. Also fast nochmal so lange, wie er schon gelebt hat. Der wird wieder jung. Deine Jugend erneuert sich. Wie bei einem Adler. Wie schön. Wie schön, dass Gott uns das zuspricht. Weißt du, so wie beim Adler möchte Gott auch bei dir deine Jugend erneuern. Vielleicht sagst du, hey, ich bin noch in den besten Jahren. Ich glaube, es ist keine Frage des Alters. Hier geht es um eine geistliche Dimension. Du kannst jung sein und kannst geistlich alt sein. Du hast keinen Beutehunger mehr. Das heißt vielleicht, dass du das Ziel aus den Augen verloren hast. Dass du das Ziel verloren hast, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Deine Berufung als Kind Gottes. Dass du diese Liebe nicht mehr hast für Menschen. Dass sie Gott auch kennenlernen und dass sie für die Ewigkeit gerettet werden. Das kann vielleicht mit dem Beutehunger gemeint sein, so das Ziel verloren zu haben. Hey, dann bist du vielleicht alt geworden geistlich. Und wenn die Federn schwer geworden sind und du nicht mehr dich erheben kannst und nicht mehr fliegst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass deine Freude aus dem Leben gegangen ist. Diese Freude an Jesus, diese natürliche, kindliche, einfache Freude, diese Begeisterung, oh yes, das Leben ist schön, Gott ist gut und ich will mal schauen, was heute noch passiert mit Gott. Versteht ihr? So, das sind Kennzeichen des geistlichen Alterns und das kann einen 20-Jährigen betreffen, das kann einen 80-Jährigen betreffen, das ist völlig unabhängig von unserem physischen Alter. Gott sagt, ich will deine Jugend erneuern, sodass du sagen kannst, meine Jugend ist jetzt. Mein Alter physisch spielt keine Rolle. Ich kann Gott dienen und in meiner Bestimmung leben. Ich habe genügend Energie und Hoffnung und ich habe Pläne für die Zukunft. Ich lebe. Vielleicht ist es auch nicht mehr so wie früher, vielleicht hatte ich da mehr Kraft und Energie. Aber ich habe genügend Energie und ich habe Hoffnung und ich habe Pläne. Und ich weiß, Gott hat noch was vor mit mir, es ist noch nicht vorbei. Und ihr Lieben, das sage ich so zu denen von uns, die geistlich alt geworden sind, aber auch zu denen, die Gott noch gar nicht kennen und sagen, oh, ich möchte in diese Jugend eintauchen, das klingt gut. Weil es ist für uns alle, ja, egal wo wir gerade stehen, egal was unsere Geschichte ist. Die Frage hier an dieser Stelle und am Schluss dieser Predigt ist, was siehst du? Was siehst du? Welche Realität siehst du? Und auch, was möchtest du gerne sehen? Weil auch das ist unsere Entscheidung. Wir können Gottes Realität sehen und immer wieder eintauchen darin und sagen, ich bin im Lobpreis, ich bin in Anbetung und jetzt sehe ich, ah ja, Gott, du bist so, okay, cool, Gott, du bist voller Gnade, voller Liebe, voller Hoffnung für mich. Und ach, so siehst du mich, du hast mich gekrönt mit Gnade. Wow, das ist Hammer, ja, und wir sind begeistert und entfacht. Wir können uns entscheiden, dass wir das sehen wollen. Aber wir können uns auch entscheiden und sagen, das will ich nicht sehen, ich bleib lieber so und nee, ich bleib lieber ein bisschen dezenter, bisschen trauriger, ist ja auch nicht alles so einfach und so. Wisst ihr, wir können wirklich selbst entscheiden, welche Realität wir in unser Leben hineinlassen. Ich sag mal so, als Menschen leben wir sowieso in unserer Realität, aber mit Gottes Realität so ändert sich sehr, sehr viel in unserem Leben. Und es beginnt mit Anbetung und Dank. Es beginnt mit diesem Lobpreis, es beginnt mit diesem Preise den Herrn meine Seele, steh auf meine Seele. Ja, manchmal muss ich der Seele auch mal einen Tritt geben. Sagen, oh, gerade fühlst du dich gar nicht danach, ich weiß, aber jetzt, ach, preise den Herrn, er ist gut, ja, erinnere dich mal daran. Möchte gern beten, möchte gern jetzt beten, bevor wir dann zum Abendmahl kommen gleich. Und würde gern beten für zwei Personengruppen ganz speziell, für die von uns, die sagen, ich kenne diesen Gott noch nicht persönlich. Ich kann noch nicht Vater oder Papa zu ihm sagen, er ist noch weit weg für mich. Ich kenne Jesus nicht, ich habe noch nie die Liebe von Jesus persönlich angenommen, aber ich möchte heute ihn einfach mal einladen und mal gucken, was passiert. Ich möchte heute einen ersten Schritt machen und mein Leben diesem Jesus anvertrauen, der sein Leben für mich gegeben hat. Und die zweite Personengruppe ist die, und ich fasse das gleich zusammen, die zweite Personengruppe ist die, dass ich für dich gern beten möchte, wenn du sagst, ich bin alt geworden, ja, und ich sag's einfach mal so heraus, geistlich alt, ja, ich fliege nicht mehr, ich fühle mich wie so ein Adler, der die Flügel schwer hat und irgendwie gerade nicht weiß, was geht, wie kann ich wieder hoch, wie kommt die Freude wieder zurück, wie kommt die Freiheit in mein Leben, wie komme ich in meine Bestimmung wieder hinein, in der ich schon gelebt habe, und auch so, ja, der Beutehunger ist weg, so. Das Ziel ist nicht mehr vor Augen. Ich lebe für mich, aber ich sehe nicht mehr die Menschen, denen ich dienen könnte, denen ich was Gutes tun könnte. Ich sehe nicht mehr die Menschen, die ich mit Jesus bekannt machen könnte. Das ist überhaupt nicht auf meinem Schirm irgendwie. Und du sagst, ey, Gott, ich will das erleben, was hier im Psalm steht. Erneuere mich, wie ein Adler will ich wieder fliegen und die nächsten 30 Jahre wieder weiterfliegen. Können wir aufstehen zusammen? Ist das okay, dass wir gerade beten? Und wenn dich etwas von dem betrifft, was ich gerade gesagt habe, dann heb einfach deine Hand, wir machen es ganz unkompliziert, du musst nichts tun, nichts sagen, aber es ist einfach ein Zeichen, dass du sagst, hey, hier, ich treffe gerade eine Entscheidung, ich brauche gerade ein Gebet oder ich treffe gerade eine Entscheidung für Jesus, vielleicht als Altgewordener, ja in diesem Sinne, als zu Altgewordener, und ich will erneuert werden, ich will in die neue Jugend jetzt reinkommen, oder auch als jemand, der sagt, zum ersten Mal öffne ich mein Herz jetzt für Jesus. Genau, streckt einfach die Hand nach oben und der Herr sieht euch und er kennt euer Herz, eure Situation und ich bete gerne für euch. Herr Jesus Christus, vielen, vielen Dank einfach dafür, dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz von Golgatha, Herr, und dass du dein Leben gegeben hast für uns alle. Und dass wir es heute auch wieder annehmen dürfen, auch in diesem Abendmahl, was wir jetzt feiern werden. Jesus, danke, Herr, für die Freude, die du schenkst, für die Bestimmung, für die Freiheit. Danke, dass du uns neue Adlerflügel wachsen lässt, Herr, und dass wir unseren Schnabel kürzen können, Herr. Ich danke dir, Gott, dass du uns viel, viel Gnade schenkst für eine neue Jugend, Herr, für die, die jetzt das brauchen, die jetzt ihre Hand emporstrecken und sagen, ja, das bin ich. Ich will neu hineinkommen, Gott, und segne mich und erfülle mein Herz mit deinem Geist, mit deiner Freude. Ich bin wieder da, ich gebe mich dir hin und es geht weiter mit voller Kraft, mit deiner Kraft, mein Jesus. Und ich danke dir für die Personen unter uns, die sich jetzt zum ersten Mal für dich entscheiden, die auch ihre Hand hochstrecken und die sagen, Jesus, komm in mein Leben, erfülle mich. Ich kenne dich noch nicht gut, aber ich merke, ich will dich kennenlernen. Ich merke, du bist interessant und du hast dein Leben für mich gegeben am Kreuz von Golgatha. Das will ich besser verstehen. Dich will ich in mein Leben einladen, mein Erlöser und mein Herr zu sein. Herzlich willkommen in meinem Leben. Danke, Vater, für deinen Segen auf uns allen, für deine Gnade und Kraft und dass du alles getan hast, um uns zu retten und uns in die Freiheit zu führen. Jesus, du bist wunderbar. Alle Ehre gehört dir. Amen.